Hey, hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik nehmen wir euch mit auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten euch ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. In den Shownotes verlinken wir euch passend zu jeder Folge einen Buch sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir euch viel Freude und Inspiration. Audio ab! Um an die sogenannte Weltspitze zu gelangen, brauchen selbst Wunderkinder Disziplin und Kraft, Fleiß und Durchhaltevermögen, wobei der Begriff Wunderkind heute meist in den Medien verwendet wird. Gemäß der Beschreibung, als Genie wird man geboren, zum Wunderkind gemacht, werden vor allem solche Kinder als Wunderkind bezeichnet, die vor Publikum auftreten. Bekannt ist das Wunderkind auch aus der Kurzgeschichte »Das Wunderkind« von Thomas Mann, in der es heißt: Das Wunderkind kommt herein. Im Saal wird's still. Und dann beginnen die Leute zu klatschen. Sie haben noch nichts gehört, aber sie klatschen Beifall. Wunderkinder können häufig schon vor dem Schulanfang lesen und rechnen, beherrschen schnell Fremdsprachen und verstehen in Windeseile komplexe Zusammenhänge oder erlernen ein Musikinstrument rasant bis zur Konzertreife. Aber Pädagogik und Wissenschaft tun sich schwer mit dem Begriff Wunderkind. Sie sprechen lieber von Hochbegabung. Ist ein Kind auf vielen Gebieten talentiert, bezeichnen sie es als mehrfach begabt. Während exzellente Fähigkeiten auf ausschließlich einem Gebiet als Inselbegabung gelten. Letztlich ist das Phänomen der Wunderkinder bis heute nicht erklärbar. In jüngster Zeit betont die Forschung wieder stärker genetische Faktoren, da bei Eltern von Hochbegabten oft ähnliche Begabungen beobachtet werden. Gerade wenn ihnen selbst die Entwicklung ihrer Fähigkeiten nicht gestattet wurde, beauftragen sie symbolisch ihre Kinder wiederum, den eigenen Weg fortzusetzen. So spielt folglich auch die Erziehung einen großen Einfluss, weil der Nachwuchs sein ererbtes Potenzial eben nur dann voll ausschöpfen kann, wenn er schon vom Kleinkindalter an damit gefüttert und gefördert wurde. Es ist folgerichtig, dass die Lebensläufe der meisten Wunderkinder mehr über die Eltern als über die Kinder aussagen. Denn fast immer sind es die Eltern, die den Grundstock dafür legen, dass ein überdurchschnittliches Talent auch überdurchschnittliche Leistungen erbringt. Und nicht selten ordnen sie dem Erfolg ihres Kindes dabei ihr eigenes Leben unter. Die Gründe dafür mögen vielschichtig sein. Und historisch ist der wichtigste zweifellos das Geld. So wie Leopold Mozart im 18. Jahrhundert den Lebensunterhalt unter anderem oder schließlich vorwiegend mit seinem Sohn verdiente, so tat dies mehr als 200 Jahre später auch der Vater von Lang Lang. Beide Väter planten den Erfolg mit wenig Rücksicht auf die kindliche Gesundheit. Abraham Mendelssohn, der Sohn des Philosophen Moses Mendelssohn und Vater des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, klagte einst: erst der Sohn eines berühmten Vaters und dann der Vater eines berühmten Sohnes gewesen zu sein. So vielschichtig das Phänomen der Wunderkinder ist, so unterschiedlich sind auch ihre Lebenswege und ihre persönlichen Entwicklungen, wobei bei dem einen oder anderen Kind kann gewiss auch von Verwicklungen gesprochen werden. In diesem Podcast möchte ich drei Wunderkinder vorstellen und als Musik habe ich dafür die Kinderszenen von Robert Schumann gewählt. Als Wunderkinder wählte ich Europas erste Professorin, Laura Bassi, den Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy und schließlich den Maler, Grafiker und Bildhauer Pablo Picasso. Schumanns Kinderszenen sind 13 Gedichte ohne Worte. Dieser Zyklus von kurzen Klavierstücken ist das Werk eines jungen Komponisten, der eigentlich Dichter werden wollte. Und er bezeichnet seine Kinderszenen als Rückspiegelung eines Älteren für Ältere, als Darstellung der Kinderwelt aus der Perspektive des Erwachsenen. Vielleicht auch eine Rückprojektion der ewigen Sehnsucht des Romantikers Schumann in die verlorene Welt der Kindheit. Es sind auffallend viele Stücke heiteren Charakters, die Robert Schumann hier komponiert hat. Und an Clara schreibt er im März 1838 dazu, dass er an die 30 kleine putzige Dinger geschrieben habe und davon 12 ausgelesen und Kinderszenen genannt habe. Außerdem, so fügt er mit Blick auf die bekannte Pianistin Clara Wieck hinzu, musst du dich, liebes Klärchen, aber freilich als Virtuosin vergessen. Warum schreibt Schumann dies? Nun, spieltechnisch sind diese Werke nicht so schwer. Dafür verlangen sie jedem Pianisten im Ausdruck alles ab. Jede Form von Verharmlosung oder Verniedlichung würde Schumanns Idee von Poesie komplett zuwiderlaufen. Deswegen sind die Kinderszenen auch nicht für Kinder als Vortragende gedacht. Franz Liszt schrieb über den Zyklus einmal: In den Kinderszenen offenbart sich jene Anmut, jene immer das Richtige treffende Naivität, jener geistige Zug, der uns bei Kindern oft so eigentümlich berührt und während ihrer Leichtgläubigkeit uns ein Lächeln entlockt, uns zugleich doch die Scharfsinnigkeit ihrer Fragen in Verlegenheit setzt. Starten wir den musikalischen Teil dieses Podcasts mit der ersten Kinderszene von fremden Ländern und Menschen. Die Bezeichnungen der dann folgenden Kinderszenen sind aus den Shownotes zu entnehmen. Laura Bassi erlebte, so wird überliefert, eine glückliche Kindheit. Nach den Maßstäben des 18. Jahrhunderts und auch in anderer Hinsicht gleicht ihre Biografie als erste Professorin Europas nicht dem typischen Wunderkind-Lebenslauf. Wer war Laura Bassi? Sie wurde 1711 in Bologna geboren und war die erste neuzeitliche Universitätsprofessorin Europas. Sie war als Professorin für Philosophie und später auch für Physik tätig. Laura ist die einzige Tochter eines Rechtsprofessors, in dessen Haus Französisch gesprochen wird. Sie wird systematisch gefördert, aber der Unterricht findet im Verborgenen statt. Nicht einmal die Eltern wissen, dass das Mädchen im Alter von 8 Jahren von ihrem Cousin, einem Geistlichen, in Latein unterrichtet wird. Schon nach wenigen Monaten hat Laura die Grammatik gelernt. Bald studiert das belesene Mädchen jede Menge lateinische Texte aus verschiedenen Fachgebieten. Musik. 6 Jahre später fällt Laura dem Hausarzt der Familie auf. Er hatte sie beauftragt, alles mitzuschreiben, was er während der Behandlung der Mutter über deren Krankheit sagte. Als der Arzt das Haus verlässt, überrascht ihn Laura mit einem zweisprachigen Protokoll. Einen Teil im gebräuchlichen Französisch, den zweiten Teil in einer eigenen lateinischen Übersetzung. Der erstaunte Mediziner schlägt daraufhin den Eltern vor, die 14-Jährige selbst in den universitären Grundlagenfächern Logik, Naturphilosophie und Metaphysik zu unterrichten. Nun wissen die Eltern also Bescheid, aber das Projekt bleibt weiterhin geheim. Die Begabung der gesundheitlich schwachen Laura soll nach dem Willen des Hausarztes erst nach dem Abschluss der Ausbildung und bei vollständiger Genesung bekannt gemacht werden. Und Laura Bassi wird wegen dieser großen Begabung, die sich eben sehr früh zeigte, heute oft auch als Wunderkind bezeichnet. Als 20-Jährige ist Laura soweit. Im April 1732 disputiert Laura über Newtons Lehre zur Gravitation und schon einen Monat später schließt sie ihre Promotion dazu ab. Feierlich wird ihr die Doktorwürde verliehen. Sie erhielt den Doktor der Philosophie. Im Jahr darauf wurde sie als erste Frau in Europa zur Professorin für Philosophie, worunter auch theoretische Teile der Physik fielen, an der Universität Bologna ernannt. Das heißt, sie wurde im Vorlesungsverzeichnis der Universität geführt und erhielt ein Jahresgehalt. Vorlesungen durfte sie ausdrücklich nur mit Genehmigung des Magistrats halten, was bis zu einer Lockerung der Bestimmung 1739 selten erfolgte, woraufhin sie öffentlich an anderen Orten Vorlesungen hielt. Naja, gewusst wie. Zudem muss die junge Physikerin immer wieder gegen Gerüchte und Intrigen kämpfen. Ab 1738 heiratete Laura den Mediziner und Philosophen Giuseppe Verratti. Es war eine Liebesheirat, denn Verratti ist verarmt, während Bassi vom Vermögen ihrer Familie leben kann. Später wandte sie sich der Physik zu und hielt in ihrem Haus regelmäßig öffentliche Vorlesungen, die großen Anklang fanden. Sie galt als Anhängerin der Theorien von Isaac Newton und kritisierte schon in ihrer Dissertationsthese die Physik von Descartes. Sie unterstützte die Theorien von Benjamin Franklin. Der auf Initiative ihres Mannes 1752 installierte erste Blitzableiter Italiens fiel allerdings dem Aberglauben zum Opfer und musste wegen Protesten der Einwohner vom Dach der Bologneser Akademie wieder entfernt werden. Trotz ihres enorm guten Rufes wurde die 1772 freigewordene Physikprofessur am Wissenschaftlichen Institut in Bologna zunächst nicht Laura angeboten, sondern ihrem Ehemann. Erst als dieser darauf verzichtete, wurde sie Professorin für Physik. Laura hatte zeitlebens gesundheitliche Probleme und starb an einem Herzanfall mit 66 Jahren im Jahr 1778. Und am 5. Oktober 2017 wurde der Asteroid Laura Bassi nach ihr benannt. Lob und Anerkennung in den höchsten Tönen, das ist für den 1809 in Hamburg geborenen Felix Mendelssohn Bartholdy nichts Ungewöhnliches. Von Kindheit an weckt dessen musikalische Begabung das Interesse seiner Umwelt, zu der gehört eine ganze Reihe namhafter Geistesgrößen des 19. Jahrhunderts. In Berlin, wohin die Familie 1811 übersiedelte, genießt Felix eine Bildung, die als ideale Förderung eines mehrfach begabten Kindes gelten darf. Denn gerade angesichts der zahlreichen musikalischen Wunderkinder seiner Zeit legte der Vater Abraham Mendelssohn mehr Wert auf vielschichtigen Unterricht als auf pure künstlerische Virtuosität. Die Ausbildung genießt Felix gemeinsam mit der 4 Jahre älteren Schwester Fanny, was den Grundstein für ein äußerst inniges Verhältnis beider zueinander legt. Die Seelenverwandtschaft beider wirkt bis zuletzt, denn als Fanny im Mai 1847 stirbt, stürzt dies Felix, den zuvor so lebhaften 38-Jährigen, in so tiefe Depressionen, von denen er sich bis zu seinem eigenen Tod nur 6 Monate später nicht mehr erholt. So fortschrittlich Abraham Mendelssohns Pädagogik auch ist, der musikliebenden Schwester sind enge Grenzen gesetzt. Zwar komponiert auch Fanny, aber deren Werke zu veröffentlichen, das lehnt die Familie lange Zeit ab. Auch das kleine Orchester, das beiden Geschwistern zur Verfügung steht, wird mehr von Felix als von Fanny geleitet. Die mit den heutigen Worten ganzheitliche Pädagogik zeigt darum vor allem beim Bruder Wirkung. Felix komponiert, musiziert, malt, turnt, schwimmt und liest. Seine musikalische Ausbildung liegt in den Händen des Goethe-Freundes Karl Friedrich Zelter. Für den 61-jährigen Zelter ist es die Erfüllung eines langen Traumes, dass er seine musikpädagogischen Ideen nun an einem hochbegabten Schüler testen kann. Bereits 1803 und 1804 hatte er nämlich beim preußischen König Friedrich Wilhelm III. Denkschriften zur Gründung einer königlichen Musikakademie eingereicht. Zelter ist es auch, der den 12-jährigen Felix auf eine Bildungsreise mitnimmt, die ihn von Berlin über Wittenberg und Leipzig zu Goethe nach Weimar führt. 16 Tage lang bleiben sie beim Dichter, der in jungen Jahren einen Wunderkind-Auftritt Mozarts erlebt hat und Felix nun als zweiten Mozart bezeichnet, genauer als den Mozart des 19. Jahrhunderts. Felix spielt in Weimar Manuskripte von Mozart und Beethoven vom Platt. Er improvisiert, stellt Bachs Fugen vor und darf ein eigenes Streichquartett präsentieren. Was dieser kleine Mann vermag, grenzt ans Wunderbare, schreibt Goethe. Und das wird sich auch zeitlebens nicht ändern. 1835, als ihn das Leipziger Gewandhaus zum Kapellmeister beruft, ist Felix erst 26 Jahre alt und bereits der namhafteste Dirigent seiner Zeit. Thank you. So unumstritten die Tatsache ist, dass es musikalische Wunderkinder gibt, die bereits im frühen Alter eine beachtliche künstlerische Reife besitzen, so sehr diskutiert die Fachwelt, ob sich das Phänomen auch auf die bildenden Künste übertragen lässt. Dass 12-jährige Künstler in den Werkstätten ihrer Väter arbeiten, ist im Lauf der Jahrhunderte eher Regel als Ausnahme. Die frühen Zeichnungen von Albrecht Dürer oder Adolf Menzel zum Beispiel werden daher eher als handwerkliche Studien einer Ausbildung denn als Produkte von Wunderkindern angesehen. Bei Pablo Picasso ist dies anders. Für den 1881 in Malaga als Pablo Ruiz geborenen Künstler sind schon als Kleinkind Zeichnen und Sprechen zwei Seiten ein und derselben Medaille. Da passt es, dass sein erstes Wort Lapis, Bleistift, gewesen sein soll. Unaufhörlich malt er von frühester Kindheit an und mit 5 Jahren beginnt er eine Ausbildung beim Vater, der selbst Künstler ist. Der Harvard-Psychologe Howard Gardner ist sich sicher, dass man bis zu Mozart zurückgehen müsste, um auf den Namen eines Künstlers zu stoßen, der in seinen ersten Lebensjahren so Erstaunliches leistete. Denn beide, Mozart sowie auch Picasso, wurden von einem Vater intensiv gefördert, der als Künstler und Pädagoge tätig war. Und beide hatten bereits als Jugendliche sowohl den Vater als auch andere lokale Größen überflogen. Thank you. Dem jungen Pablo hilft sein phänomenales Gedächtnis und sein räumliches Vorstellungsvermögen. Visuelle Details hält Pablo nahezu fotografisch fest. Vor seinem inneren Auge kann er jedes, selbst nur einmal und auch kurz gesehene Bild reproduzieren. Zweifellos würde dieses Talent auch zum Mathematiker reichen, da sind sich Begabungsforscher sicher. Doch der Knabe entschied sich für die Malerei und übertrifft schon nach wenigen Jahren den Vater, der die Ausbildung für abgeschlossen erklärt, als Pablo 13 Jahre alt ist. Da malt er längst nicht mehr nur möglichst realistische Porträts im Stil seines Vaters, sondern sucht in seinen Bildern nach inneren Vorgängen, was Picasso viele Jahre später schließlich in seiner abstrakten Kunst vervollkommnen wird. Zur Lösung vom Künstlervater gehört bei Pablo die Namensänderung. Er legt folglich den Namen Ruiz ab und nimmt den Namen der Mutter an, der später auch berühmt wird. Den Wunderkind-Mythos lehnte Picasso später ab. Seine Worte dazu waren: Was man für ein frühreifes Genie hält, ist in Wahrheit der Genius der Kindheit. Er verschwindet, ohne Spuren zu hinterlassen. Ich zum Beispiel habe dieses Genie nie gehabt. Meine allerersten Zeichnungen hätte ich nicht in eine Ausstellung hängen können. Ohne Zweifel ist dies dezentes Understatement, denn 3 Jahre vor seinem Tod, im Jahre 1973, schenkt Pablo Picasso alle seine noch verfügbaren Kindheits- und Jugendwerke der Stadt Barcelona. Und das für eine Dauerausstellung im Museum Picasso. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und bitte stellt uns Fragen zum Podcast und schenkt uns eure Ideen zu musikalischen Themen oder Interviewpartnern, die euch interessieren. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Mehr zu uns findet ihr auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Landingpage zum Podcast www.töneundtemperamente.de. Und zu guter Letzt schaut gerne bei uns in Schönau vorbei. Wir lieben Besuch.